Wunderbar. Ich glaube, dass wir alle, gerade auch in den letzten Monaten und Jahren, uns immer mehr bewusst geworden sind, dass wir in der Endzeit leben. Das heißt, in der Zeit kurz vor der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus, in dieser Zeit, wo das Böse ausreift, wo auch in der Gemeinde, in der Christenheit das Böse ausreift, wo Verführung, Gesetzlosigkeit und andere negative Einflüsse immer mehr zunehmen. In diese Zeit sind wir hineingestellt. Und der Herr Jesus hat uns ganz bewusst in diese Zeit hineingestellt. Aber er hat uns nicht ohne Hilfe gelassen, ohne Orientierung, auch ohne Warnung. Es gibt einfach Gefahren, denen ist jeder Gläubige im Prinzip ausgesetzt. Früher hatte ich mal gedacht, der Gläubige sei automatisch irgendwie wie in einem Kokon geschützt vor Verführung und würde das sofort erkennen, wenn irgendwas falsch läuft. Das ist leider nicht so der Fall, sondern wir brauchen Gründung im Wort, wir brauchen geistliche Wachsamkeit, wenn wir die endzeitlichen Verführungen und Verderbnisse wirklich erkennen und meiden können. Und es gibt viele Christen, und dazu gehören auch meine Frau und ich, die oftmals als junge Christen hineingekommen sind in eine Verführungsströmung, in dem Fall die charismatische Bewegung, und erst mal gar nichts geahnt haben und nicht das Unterscheidungsvermögen vom Wort Gottes her hatten und dann erst mal Schaden genommen haben, bevor sie hoffentlich aufgewacht sind. Einige sind aufgewacht, einige müssen vielleicht noch aufwachen. Und darum soll es auch heute gehen bei diesem Vortrag. Falsche Propheten der Endzeit, die Pfingst- und charismatische Bewegung im Licht der Bibel. Nun, wenn wir studieren, was die Bibel über Endzeit zu sagen hat, dann fällt auf, dass das Thema falsche Propheten, die Warnung vor falschen Propheten, eine ziemlich große Rolle spielt im Wort Gottes. Ich möchte einfach mal einige Bibelstellen dazu vorlesen, vor allen Dingen aus der Endzeitrede des Herrn Jesus in Matthäus 24, dort finden wir mehrere Aussagen, die sich auf diese falschen Propheten beziehen. Es fängt schon an, Vers 4, wo der Herr Jesus den Jüngern sagt: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Habt Acht, seid wachsam, passt auf. Ihr seid nicht im Selbstlauf geschützt. Ihr müsst prüfen, ihr müsst die Augen offen halten, ihr müsst vorsichtig wandeln. Vers 5, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Vers 11 und 12, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Vers 24 und 25, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Also der Herr Jesus in seiner Liebe und Fürsorge warnt uns. Er gibt uns sein Wort, er gibt uns eine klare Anweisung, dass wir besonders wachsam sein sollen, dass nicht Lügenpropheten, falsche Propheten uns irreführen, uns auf einen falschen Weg führen. Im Griechischen steht da Pseudoprophetes. Pseudo kennen wir. Das heißt eigentlich Lügenprophet oder Prophet des Betruges, Prophet der Irreführung. Und das ist tragisch, denn ein Prophet war ja eigentlich in der Bibel ein autorisierter und von Gott beauftragter Sprecher Gottes. Einer, der die Worte Gottes zu sprechen hatte, der inspiriert durch den Heiligen Geist Offenbarungen und Botschaften des lebendigen Gottes an das Volk Gottes weitergab. Ja, heilige Menschen Gottes haben geredet, geleitet oder geführt durch den Heiligen Geist. Das waren die echten Propheten. 2. Petrus 1. Und die falschen Propheten, die werden geleitet durch einen Irrgeist, durch einen dämonischen Verführungsgeist, und sie reden Lüge, Betrug und irreführende Dinge, aber natürlich nicht völlig leicht erkennbare Dinge. Ja? Der Feind ist ja raffiniert. Also Diese Leute, das lesen wir auch schon in 24,4, die sagen, ich bin der Christus. Sie reden im Namen Jesu Christi. Sie tarnen sich. Sie sind nicht so einfach zu erkennen. Der Herr Jesus sagt in einem Wort, das wir nachher auch noch lesen werden, ja, es sind Wölfe in Schafskleidern. Ein Wolf im Wolfskleid, den erkennen wir ziemlich schnell und da schrecken wir zurück. Ja? Aber ein nettes Schaf, da haben wir erstmal Zutrauen. Ja? Da ahnen wir nichts Böses. Und das ist eben diese Herausforderung, vor der wir da stehen, vor der der Herr Jesus uns warnt. Ja, diese Falschpropheten haben vom Feind her gesehen einen Auftrag, nämlich vom Wort Gottes abzulenken und das Volk Gottes vom Herrn Jesus wegzuführen, auf einen falschen Weg zu führen. Und das finden wir schon im Alten Testament. Jeremia ist einer der schärfsten Kritiker der falschen Propheten. Der Geist Gottes hat durch ihn sehr, sehr deutlich geredet. Und es ist gut, wenn wir das auch studieren. Wir können hier nur Auszüge lesen, was in Jeremia vor allen Dingen auch über falsche Propheten gesagt wird. Übrigens auch in Ezekiel einiges. Aber ich lese mal aus Jeremia 14. Und da, das, genau, Jeremia 14, Vers 14, da sprach der Herr zu mir, diese Propheten weissagen Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, ihnen nichts befohlen und nichts zu ihnen geredet. Sie weissagen euch Lügengesichte und Wahrsagerei, Hirngespinste und Einbildungen ihres eigenen Herzens. Das ist ganz interessant, weil im Grund hier schon deutlich wird, dass es zwei Quellen von falscher Prophetie gibt. Die eine Quelle ist die Einbildung des eigenen Herzens. Ja, so wie es auch ein Zungenreden gibt, das einfach ein menschliches Geplapper ist, nachgeäfft, so gibt es auch ein prophetisches Reden, das aus den Einbildungen des eigenen Herzens kommt. Aber uns muss klar sein, das ist Sünde, wenn man so weissagt. Wenn man sagt, so spricht der Herr und in Wirklichkeit spricht man selber. Ja? Aber das gibt es und es gibt aber auch das okkulte Wahrsagen. Das ist interessant, dass das hier so deutlich seht. Lügengesichte, Visionen, die trügerisch sind. Das kennen wir, die wir in der Charismatik waren. Visionen, die trügerisch sind. Bilder, Eindrücke und dann eben auch Wahrsagerei. Das ist etwas von dem Täuschenden, was viele Leute betrogen hat, dass da ein Prophet sein kann und der sagt, hier im Raum sitzt einer, der ist seit 25 Jahren an der und der Erkrankung erkrankt und das stimmt und das konnte er nicht wissen. Wahrsagerei, Hellseherei, dadurch versucht der Feind, die Menschen zu betrügen und daran zu gewöhnen, dass man diesem Geist vertraut, der da solche Geheimnisse offenbart. Ja, also das ist schon im Alten Testament gezeigt und wir lesen auch in Jeremia 23 einige sehr beherzenswerte Dinge und wenn wir ja als ehemaliger Charismatiker oder als jemand, der da anfängt durchzuschauen, wird man an manche Dinge erinnert, wenn man Jeremia 23 so liest. Ab Vers 26 will ich mal lesen, was der Herr hier über die falschen Propheten in Israel sagt. Wie lange soll das noch gehen? Soll etwa die falsche Weissagung im Herzen der Propheten bleiben? Und die Propheten, die selbst erfundenen Betrug weissagen, haben sie nicht im Sinn, bei meinem Volk meinen Namen in Vergessenheit zu bringen, durch die Träume, die sie einander erzählen, gleich wie ihre Väter meinen Namen vergessen haben über den Baal. Der Prophet, der einen Traum hat, der erzähle den Traum. Wer aber mein Wort hat, der verkündige mein Wort in Wahrheit. Was hat das Stroh mit den Weizen gemeinsam, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Darum siehe, ich komme über die Propheten, spricht der Herr, die meine Worte stehlen, einer dem anderen. Siehe, ich komme über die Propheten, spricht der Herr, die ihre eigenen Zungen nehmen und behaupten, er hat geredet. Siehe, ich komme über diejenigen, spricht der Herr, die Lügenträume weissagen und sie erzählen und mit ihren Lügen und mit ihrem leichtfertigen Geschwätz mein Volk irreführen, während ich sie doch nicht gesandt und ihnen nichts befohlen habe und sie diesem Volk auch gar nichts nützen, spricht der Herr. Ja, also so sieht Gott die falschen Propheten. Und das gilt nicht nur für die falschen Propheten des Alten Bundes, sondern eher noch verschärft für die falschen Propheten in der neutestamentlichen Gemeindezeit. Ja, also auch in der Gemeinde gibt es solche falschen Propheten. Das ist ganz deutlich, die Warnung des Herrn Jesus bezieht sich darauf in Matthäus 24, auch wenn es da dann weitergeht und auch das Auftreten von falschen Propheten im Überrest Israels thematisiert wird. Wenn die Gemeinde entrückt ist, wird es auch wieder falsche Propheten geben und falsche Wunderzeichen. Aber hier in unserer Zeit der Gemeinde, und davon reden ja die Verse 4 bis 14 in Matthäus 24, haben wir eben die Warnung, dass falsche Propheten im Namen Jesu Christi weissagen werden. Und das ist interessant, dass wir im Matthäus-Evangelium nochmal eine inspirierte Warnung haben, die eben genau auf diese falschen Propheten zutrifft und die ganz wichtig ist für uns. Und das ist in Matthäus 7, ab Vers 15. Ich denke, die meisten von uns kennen diese Verse, aber sie sind so eindringlich und so klar, auch auf uns bezogen, wir müssen sie zur Kenntnis nehmen, wenn wir das Thema falsche Propheten in der Endzeit behandeln wollen. Ab Vers 15 in Matthäus 7 lesen wir: Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Ihr Lieben, die Bibel lehrt, dass die falschen Apostel, die falschen Propheten und die falschen Lehrer in der Gemeinde samt und sonders Werkzeuge des Teufels sind, und sie sind nicht wiedergeboren, sind keine Brüder und Schwestern, sondern sind Feinde Gottes. Sie stehen unter dem Gericht. Das gilt nicht für die irregeführten Seelen in diesen Bewegungen. Ja, da gibt es viele echte Gläubige. Ja, und andere sind getäuscht und betrogen und sind nicht zur Wiedergeburt gekommen, weil ihnen kein klares Evangelium verkündigt wurde. Auch die sind damit nicht gemeint mit den Wölfen, sondern Leute wie ein Kenneth Hagin, ja, oder ein Paul Kane oder ein Rick Joyner oder wie diese großen mächtigen Propheten und Apostel heißen, die selber von sich sagen: Gott offenbart sich durch mich. Alles, was ich hier sage, kommt direkt vom Thron Gottes. Das ist eine Lästerung und eine Anmaßung eines falschen Propheten. Und wer so etwas sagt, da müsste eigentlich bei jedem Christ die Alarmglocken läuten und sagen: Vorsicht, Verführung. Ja? Warum? Weil niemand nach den Aposteln des Herrn Jesus Christus in der Gemeinde Jesu Christi beanspruchen kann, inspiriert zu sein. Keiner kann das tun. Ja? Sondern wir können nur die Worte Gottes, wie sie in der Schrift niedergelegt sind, verkündigen und redlich auslegen. Etwas anderes ist uns nicht gegeben. Es gibt keine Neuoffenbarungen. Da werden wir nachher auch noch drauf kommen. Gott hat mit den Aposteln und Propheten der Anfangszeit die Prophetie als Offenbarungsgabe aufhören lassen. Weissagungen werden aufhören, so steht es auch in 1. Korinther 13. Und er hat ganz bewusst einen Schlusspunkt gesetzt, damit unterschieden werden kann zwischen Betrug und Wahrheit. Dieser Schlusspunkt, den lesen wir ja ganz ernst in Offenbarung 22. Und das gilt eben ganz klar für die ganze Bibel und für jede Weissagung, die danach noch kommen will. Vers 18, Offenbarung 22. Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört: Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen sein Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Also es ist beides Verführung und ein Verbrechen. Die Bibelkritik, die Worte wegnimmt, und die falschen Propheten, die Worte hinzufügen zu dem, was Gott durch seine heiligen Apostel und Propheten geoffenbart hat und wo er ganz deutlich mit dem Buch der Offenbarung einen Schlussstein gesetzt hat. Und jeder, der die Bibel kennt und liebt, versteht es auch sehr gut, dass das Buch Genesis nicht zufällig am Anfang der Bibel steht, sondern es ist das Buch der Anfänge Gottes und seiner Ratschlüsse, und das Buch der Offenbarung ist der Schlussstein, der ganz deutlich macht: Hier enden die Worte des lebendigen Gottes und sie sind schriftlich festgehalten und der Gemeinde gegeben, dass sie sie verkündigt, studiert und auslebt und sich daran hält und nicht auf irgendwelche Neuoffenbarungen von Propheten achtet, die danach sagen, so spricht der Herr. Ja, da müssen wir ganz klar sagen, hier spricht der Herr, aber nicht durch irgendwelche Menschen, die heute behaupten, Offenbarungen zu bekommen. Ja, das ist eine ganz gefährliche Sache, wenn eben solche Falschoffenbarungen in der Gemeinde auftreten. Und genau von diesen falschen Propheten redet der Herr Jesus hier. Sie sind reißende Wölfe in ihrem Wesen. Und dann heißt es Vers 16 in Matthäus 7, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen. Und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das ist so ein ernstes Wort. Und eigentlich müssten alle Propheten, die in dieser charismatischen und Pfingstbewegung aufstehen, erzittern vor diesem Wort. Was sind die Früchte der falschen Propheten? Nun, eine ganz offensichtliche Frucht sind falsche Prophetien, nämlich lügenhafte Prophetien, die nicht eintreffen. Und die kann man überhaupt nicht zählen in der Pfingst- und charismatischen Bewegung, so viele sind es. Ja? Wenn man nämlich mal genau prüft, was ja die meisten nicht machen in dieser Bewegung, ja, dann sind zum Beispiel diese ganzen Prophetien, von denen ich auch Dutzende gehört habe und Hunderte im Prinzip gelesen habe, dass Gott seinen Geist mächtig ausgießt und in der Endzeit Millionen und Milliarden, ganze Völker, ganze Städte zum Glauben kommen und dass das alles eigentlich, also ich weiß noch, vor etwa mehr als 30 Jahren habe ich hier in Ludwigsburg so einen Propheten gehört, der da überall Feuer in Europa gesehen hat und der solche Sachen gesagt hat, ja, Gott wird seinen Geist mächtig ausgießen und bald jetzt demnächst kommt die ganz große Erweckung. Und es kommen Millionen und Abermillionen zum Glauben und es ist alles nicht eingetroffen. Das ist eine falsche, faule Frucht. Ja? Das sagt die Bibel ganz klar, 5. Mose 18, wenn ein Prophet etwas weissagt und es trifft nicht ein, dann musst du wissen, es ist ein Lügenprophet, ein falscher Prophet. Der musste gesteinigt werden im Alten Testament. Das war kein Kavaliersdelikt, falsch zu weissagen im Namen Jesu Christi. Ja? Aber heute ist es so, dass eben solche Weissagungen kommen und dann erfüllen sie sich nicht und dann sagt der Prophet, ja, ihr habt nicht genug geglaubt oder Gott hat seinen Plan geändert. Und die Leute glauben alles, ja, anstatt zu prüfen und zu sagen, Moment mal, das kann doch nicht sein. Wenn du ein Prophet vom Herrn bist, warum erfüllt sich dein Wort dann nicht? Ja, dann wird drüber weggewischt und es wird alles irgendwo unklar gemacht. Aber im Grund zeigt sich an der Lüge, an der Falschprophetie eben auch schon das Wesen, dass es ein falscher Prophet ist. Da gibt es noch andere Früchte, dass zum Beispiel die Pfingstbewegung und charismatische Bewegung als eine prophetische Bewegung unglaublich viel Spaltungen hervorgerufen hat unter bibeltreuen Christen und auch untereinander. Und auch das ist eine faule Frucht. Denn echte Prophetie hat immer die wahren gottesfürchtigen Gläubigen zusammengeführt und erbaut und die falschen Propheten zerstreuen und zersplittern, verwirren und zerstören die Gemeinde Jesu Christi. Und solche Zerstörung haben Hunderte von bibeltreuen Gemeinden auch in Deutschland im Lauf der letzten 40, 50 Jahre erlebt und erfahren. Das nur so zu den Früchten, aber dann diese Verse 21 bis 23, besonders 22 bis 23, das ist doch ernst. Wenn das so stimmt, und es stimmt natürlich, was der Herr Jesus sagt, dann müssen wir für die Endzeit eine prophetische Bewegung erwarten, in denen drei Eigenschaften hervorstechen. Erstens, Sie weissagen im Namen Jesu Christi. Das heißt, sie bringen Prophetenbotschaften, Offenbarungsbotschaften im Namen Jesu Christi. Zweitens, sie treiben Dämonen aus im Namen Jesu Christi. Und drittens, sie tun große Wunderzeichen im Namen Jesu Christi. Und dann darf jeder mal, der die Geschichte der Gemeinde kennt, sich fragen, wo gibt es in den letzten 100 Jahren so eine Bewegung, die diese Kennzeichen aufweist. Wisst ihr eine andere? Ich weiß nur die Pfingsten charismatische Bewegung. Es gibt Vorläufer, ja, aber das sind die Leute, die genau sich rühmen, diese drei Dinge zu tun, oder? Ja? Und der Herr Jesus sagt, das ist das Zeichen für die falschen Propheten in der Endzeit, dass sie diese Dinge tun. Ja? Also da merken wir, es gibt eine große Herausforderung auch für die Gemeinde Jesu Christi in Bezug auf solche falschen Propheten. Nur noch mal, um das deutlich zu machen, dass es auch in der Gemeinde ein Punkt ist, 1. Johannesbrief im 4. Kapitel, da lesen wir auch etwas über diese falschen Propheten. Ab Vers 1, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums oder der Verführung. Ja? Also hier wird ganz deutlich, die falschen Propheten weissagen aus einem Geist des Irrtums und der Geist der Verführung. Ja? Das ist nicht einfach nur menschlich Einbildung, sondern da stecken Finsternisgeister dahinter, endzeitliche Finsternisgeister. Und es ist auch deutlich, dass wir die Geister prüfen sollen. Dieser Irrgeist der Charismatik, der ist ja dadurch auch gekennzeichnet, dass er die Leute einschüchtert, dass man nicht prüft. Als wir als junge Christen in der Charismatik waren, da gab es diese Sprüche, die viele von euch gut kennen, taste den Gesalbten des Herrn nicht an. Und wenn du anfängst, einen kritischen Gedanken über den Propheten und den Prediger zu hegen, dann hast du schon eigentlich fast die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen und bist verloren. Und so haben wir Gedankenzensur geübt. Wir haben uns gehütet, irgendetwas Bedenkliches oder Kritisches zu denken, geschweige denn zu reden, auch nicht einmal als Ehepaar untereinander, aus Angst, diese Sünde zu begehen und vom Satan verspeist zu werden. Ja? Aber der echte Geist Gottes hat keine Angst davor, sich prüfen zu lassen, sondern der Geist Gottes fordert uns auf, prüft die Geister. Und das ganz einfache Prüfkriterium, das wir heute haben, als wo die Heilige Schrift vollendet ist, ist, stimmen die Geisteswirkungen und Geistesbotschaften mit dem Wort Gottes überein oder sind sie gegen das Wort Gottes? Ja? Das ist der Prüfmaßstab heute. Ja, es geht nicht darum, dass wir hier Geister befragen wollen, ja, sondern es geht darum, dass man sieht, stimmt es überein? Und das ist ja interessant, dieser letzte Vers. Wir sind aus Gott. Da sagt ja der Apostel Paulus von den der Apostel Johannes von den Aposteln. Die Apostel waren die von Gott autorisierten Sprecher und Offenbarer des Wortes Gottes. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Das heißt auf heute übersetzt, wer Gott erkennt, der hört auf die Briefe des Neuen Testaments und auf die Schriften des Neuen Testaments. Denn das ist die Botschaft der Apostel. Die Lehre der Apostel, das ist das Prüfkriterium. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Es ist interessant, dass fast alle Verführer in der Gemeinde Jesu Christi eine Abneigung gegen die Briefe haben. Warum? Weil in den Briefen die gesunde Lehre im Klartext ausgelegt wird. Ja? Die Gleichnisse des Herrn Jesus, die kann man als Verführer noch ein bisschen rumdrehen. Die sind ja mehrdeutig, die müssen ja ausgelegt werden. Aber die Briefe reden Klartext und die Briefe sind das, was dann oftmals einfach ausgeblendet wird oder sogar kritisch betrachtet wird. Ja? Also wenn dann irgendwelche Propheten sagen, ja, Gott hat diese Schwester als Ältestin oder als Predigerin oder als Apostelin berufen, dann kritisiert man damit eigentlich schon indirekt die Heilige Schrift, wo der Apostel Paulus ganz klar sagt, einer Frau gestatte ich nicht zu lehren oder Autorität über den Mann auszuüben. Ja, das ist Bibelkritik im Namen einer Prophetie, einer Geistesoffenbarung. Ja, so laufen diese Verführungsmechanismen, und wenn wir den Maßstab der gesunden Lehre anlegen, dann durchschauen wir letztlich jeden falschen Propheten. Weil natürlich jeder falsche Prophet sagt auch richtige Dinge, aber jeder falsche Prophet wird auch Irrtümer weissagen im Namen Jesu Christi. Und das ist eben diese große Verführung. Und hinter diesen falschen Propheten steckt also der Geist des Irrtums, und da sind wir dann bei 1. Timotheus 4. Das ist auch noch eine wichtige Stelle. Und da lesen wir eben auch ganz deutlich den Hintergrund eigentlich von allen Verführungsströmungen in der Christenheit der Endzeit. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Also aus meiner Sicht lehrt es, dass hinter der katholischen Kirche und ihren Irrtümern Dämonen stehen, hinter den Zeugen Jehovas, aber auch hinter der Pfingst- und charismatischen Bewegung, hinter der Allversöhnung, hinter jeder Verführungsströmung, hinter der Ökumene stehen dämonische Mächte. Das erklärt übrigens auch, warum die Leute so verzaubert sind. Habt ihr euch auch mal gefragt, warum in der evangelischen Allianz unter den Evangelikalen inzwischen fast niemand mehr zu finden ist, der Einwände gegen die Ökumene hat? Die fallen alle um wie die Dominosteine. Die sind alle inzwischen völlig überzeugt, dass die Ökumene richtig und wichtig ist und wir mit dem Papst gemeinsame Sache machen müssen. Ja? Das sind Verführungsmächte, die da dahinter stehen. Und jeder, der nicht klar in Christus und im Wort gegründet ist, der wird diesen Verführungen anheimfallen. Und das gilt auch für die charismatische Verführung, das gilt auch ein Stück weit für die Bibelkritik, die übrigens auch immer mehr in die Pfingstler und charismatischen Kreise eindringt. Ja. Das vermischt sich alles, und im Grund ist das Material, aus dem die Hure Babylon eben entsteht und heranwächst. Also da müssen wir einfach wachsam sein. Und wenn wir uns dann das Ziel noch einmal ansehen, das Endprodukt, darauf läuft es hinaus, und darauf laufen auch die Verführungen der falschen Propheten, der Charismatik hinaus. Das ist Offenbarung 13. Das ist letztlich dann die große Endverführung, die nach der Entrückung der Gemeinde aus meiner Überzeugung über die Welt kommen wird. Und da lesen wir in Offenbarung 13 ab Vers 11. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, also Schafskleider, und redete wie ein Drache, reißender Wolf. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Nun, das ist der falsche Prophet, der letzte und schlimmste und raffinierteste falsche Prophet. Woher weiß ich das? Wenn wir Offenbarung 19, Vers 20 lesen, dann lesen wir da die Auslegung und die Lösung. Da heißt es, und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Ja, also dieses zweite Tier aus Offenbarung 13 wird in Offenbarung 19 der falsche Prophet genannt. Ja? Also, und da sehen wir noch etwas, und das ist ganz wichtig. Die echten Propheten und Apostel hatten am Anfang von Gott echte Wunderzeichen bekommen, damit die Botschaft Gottes beglaubigt würde, besonders auch vor den Juden, die ja schon einmal eine Botschaft Gottes empfangen hatten, damit die Juden auch erkennen konnten, dass diese neue Botschaft des Herrn Jesus von Gott kommt, von ihrem Gott. Aber in der Endzeit warnt uns die Bibel nur vor falschen Propheten, die Irrtümer weissagen und die bekräftigt werden durch falsche, betrügerische Wunderzeichen. Ja? Dass Satan am Ende versucht, die Gemeinde zu verführen durch Lügenpropheten, die trügerische, falsche Zeichen und Wunder tun. Und die sind durchaus groß. Aber sie begleiten und bekräftigen die Lüge und nicht die Wahrheit. Ja? Also das müssen wir auch verstehen. Die Bibel zeigt ganz deutlich, es gibt nach der Gemeindezeit keine echten Propheten mehr. Und so gibt es auch keine echten Wunderzeichen mehr. In Hebräer 4, Vers 2 wird ganz deutlich gemacht, dass Gott die Wunderzeichen, die echten, denen gegeben hat, Christus und seinen Aposteln, die ihn unmittelbar gehört haben. Und der letzte war der Apostel Paulus, die unzeitige Geburt. Danach sagt die Bibel nirgends mehr etwas von Wunderzeichen. So, aber am Ende kommen die falschen Wunderzeichen des Betruges zur Wirkung. Und in dieser Zeit leben wir. Und deswegen, wenn Leute, wenn charismatische Wunderheiler Werbetrommel rühren und sagen, lass dich heilen, komm zu den Heilungsversammlungen, dann müssen wir daran denken, dass einmal der Höhepunkt der endzeitlichen Verführung darin bestehen wird, dass ein Wunder, ein Heilungswunder geschieht an dem Tier, dessen Wunde geheilt wird. Und das führt zur Anbetung des Antichristen. Und das ist ganz wichtig, dass wir da wachsam sind. Wenn diese Dinge in der Endzeit immer mehr um sich greifen, dann ist es ein Zeichen der endzeitlichen Verführung und nicht ein Zeichen, dass hier eine endzeitliche Erweckung wäre. Als letzte Bibelstelle will ich noch 2. Thessalonicher 2 erwähnen, weil hier einfach auch nochmal diese betrügerischen Wunderzeichen und Kräfte in einem heilsgeschichtlichen Zusammenhang gebracht werden. Es geht darum, dass der Antichristus wird geoffenbart werden, wenn die Gemeinde entrückt ist. Und dieser Antichristus wird dann mit sensationellen Kräften und Wundern bekräftigt werden und die Menschen verführen. Wir lesen mal ab Vers 7 in 2. Thessalonicher 2. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Also am Ende werden diese Dinge alle ausreifen und auf einen Höhepunkt zukommen. Das, was die Charismatik und Pfingstbewegung macht an falschen Prophetien und falschen Wunderzeichen, ist ein Vorbereiten darauf. Ja? So wie wir in Matthäus 24 lesen, dass ja die Wehen, die endzeitlichen Entwicklungen Wehencharakter haben. Das heißt, die kommen immer schneller und immer stärker bis zum Höhepunkt, der letztlich dann in der großen Drangsalszeit sein wird. Also wir sehen hier auf jeden Fall, dass wir Gründe haben, sehr, sehr wachsam zu sein und gut zu prüfen, gerade auch den Anspruch der Pfingst- und charismatischen Bewegung, nämlich Prophetie, eine prophetische Bewegung zu sein. Und das ist eben etwas ganz Grundlegendes, was von den Anfängen der Pfingstbewegung wesentlich für diese Bewegung war. Sie haben ganz deutlich damit geprahlt, wir haben den Geist der Offenbarung, wir haben neue Propheten und neue Apostel sind da meistens dann auch dabei gewesen. Wir kehren zurück zu den Anfängen. Und das ist ein großer Betrug, ihr Lieben. Die Gemeinde kann nicht zurückkehren zu den apostolischen Anfängen. Das, was am Anfang gegeben wurde an Wunderzeichen, an Aposteln und Propheten, das war wirklich eine Grundlegung Und das finden wir in der Schrift festgehalten. Und wir haben in der Endzeit die Schrift. Und die endzeitliche Gemeinde ist eben nicht eine triumphierende Gemeinde, die Millionen und Milliarden zum Glauben führt und wo neue prophetische Offenbarungen gegeben werden, sondern die endzeitliche Gemeinde, sagt Offenbarung 3, hat eine kleine Kraft. Ja? Der weht der Wind entgegen. Die sind gekennzeichnet dadurch, dass sie treu zum Wort sind, das Wort bewahren. Ja? Sendschreiben an Philadelphia. Aber die Pfingst- und Charismatiker haben immer schon gesagt, wir haben Offenbarung, wir haben Propheten. Der Geist Gottes bringt neue Offenbarung. Ich lese mal ein Zitat von Siegfried Grossmann, ein Charismatiker, der sagt, prophetisch reden heißt vom Heiligen Geist getrieben im Auftrag Gottes reden. Denn die Prophetie ist die Weisung Gottes für einen Menschen. Das ist richtig für die biblische Prophetie, aber er sagt dasselbe auch für die charismatische Prophetie. Und er sagt damit, der charismatische Prophet ist inspiriert, so wie Jesaja und Jeremia und wie die Propheten des Neuen Testaments. Und das ist eine Anmaßung. David Duplessis, ein ganz bekannter Pfingstler und Charismatiker, hat in einem Buch »The Spirit Bade Me Go« Folgendes geschrieben. Zu dem Buch. Das meiste Material kam von Gesprächen und Vorträgen, die ich ohne Manuskript und Notizen hielt, so wie der Heilige Geist das Wort gab oder offenbarte. Es war nun in einem gewissen Sinn mein Vorrecht für diese Veröffentlichung, jene Offenbarungen zu bearbeiten und vorzubereiten, die ich von ihm empfing. Er sagt, es sind die Dinge, die der Heilige Geist durch mich sagte. Ja? Und das bedeutet, dass er praktisch beansprucht, so inspiriert zu sein wie Jesaja. Ja. Und das ist Lästerung. Das ist eine Anmaßung. Denn das kann kein Christ nach den Aposteln und Propheten von sich beanspruchen. Ja. Wir können die Leitung des Heiligen Geistes haben, aber solange wir im Fleisch sind, sind wir alle auch dem Irrtum fähig. Und deswegen muss alles geprüft werden, was gepredigt wird am Wort. Auch meine Botschaften müssen geprüft werden am Wort, da will ich ausdrücklich dazu auffordern. Ja? Und ich bin in keiner Weise inspiriert und in keiner Weise kann ich beanspruchen, irgendwie direkte Wahrheiten von Gott empfangen zu haben. Das ist eine Anmaßung. Ja? Ich darf die ein für alle Mal gegebene Offenbarung des Wortes Gottes in der Heiligen Schrift auslegen, in aller Demut. Und das muss geprüft werden. Ja? Das haben wir heute. Verkündigtes Wort, so wie wir es auch gelesen haben. Aber nicht, der Herr, so spricht der Herr, ich habe eine neue Botschaft. Ja? Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und für viele Pfingstler und Charismatiker ist eben die Botschaft der Propheten im Grund gleichrangig mit der Heiligen Schrift. Wenn sie eben inspiriert wäre, dann wäre sie das ja auch in gewisser Weise. Und sie hat halt den Vorteil, dass sie ein aktuelles Wort ist. Also es wird immer wieder gesagt, Gott offenbart Neues, Gott tut ganz neue Dinge und die Bewegungen Gottes heute in der heutigen Zeit kannst du nur verstehen, wenn du auf die Propheten hörst. Ja? Dann musst du bloß noch wissen, auf welchen Propheten. Ja? Denn wenn du genau hinguckst, sind die verschiedenen Propheten sagen durchaus unterschiedliche und manchmal auch widersprüchliche Dinge. Ja? Aber auf jeden Fall wird da behauptet, dass es neben der Schrift eine andere Quelle von Offenbarung gibt. Geben würde. Und dadurch werden die Anhänger dieser Bewegung verleitet, auf eine andere Stimme zu hören als die Stimme des guten Hirten, die eben durch das Wort Gottes zu ihnen kommt. Ja? Und dann werden aber die Charismatiker und Pfingstler auch konfrontiert mit der unbestreitbaren Tatsache, dass es sehr viele falsche Prophetien gibt, die einfach nicht eintreffen. Und deswegen haben die eine ganz neue Sache erfunden, nämlich eine teilweise Inspiration. Sie sagen, wir sind inspiriert als Propheten, aber wir haben auch menschliche Irrtümer drin und der Hörer, der Charismatiker muss selber rausfinden, was er davon für göttlich hält und was für menschlich. Ja? Und dann kann man die Leute natürlich sagen, ja, also ich bin selber schuld, ich habe zwar ein Irrtum geweissagt, aber das war aus meinem eigenen menschlichen und aber wenn du dann die göttlichen Botschaften nicht annimmst, dann bist du selber schuld. Also das sind Tricks. Die Bibel zeigt ganz deutlich, die echten Propheten im Alten und im Neuen Testament waren 100% inspiriert in ihrem Dienst und sie haben nur die Wahrheit geweissagt und da gab es kein Irrtum. Ja? Das heißt nicht, dass sie zum Beispiel in ihrem persönlichen Leben 100% sündlos waren. Das war auch der Apostel Paulus nicht, Petrus auch nicht. Aber dort, wo sie gedient haben, wo sie Worte Gottes geoffenbart haben, da war kein Irrtum drin, unmöglich. Ja? Das war 100% inspiriert. Und genau das ist biblische Prophetie und alles andere ist im Grund unbiblischer Betrug. Ja, diese Sache, ich lese mal da, was der Rick Joyner, einer von den ganz großen falschen Propheten, gesagt hat über Bob Jones, einen anderen falschen Propheten. Bob wurde gesagt, dass das allgemeine Niveau der prophetischen Offenbarung in der Gemeinde zu dieser Zeit zu etwa 65% zutreffend war. Ja, ganz schön viel, 35% Irrtümer. Manche sind nur etwa 10% zutreffend. Sehr wenige der reifsten Propheten kommen auf 85-95% Genauigkeit. Die Prophetie nimmt an Genauigkeit zu, aber diejenigen, die in diesem Dienst wandeln, müssen noch einen weiten Weg zurücklegen. Tja, so kann man also dann Lügen und falsche Prophetien auch rechtfertigen und erklären. Ja? Aber dann zeigt sich darin auch wirklich die Stimme des Verführers. Ja, und das ist, denke ich, auch einfach wichtig, dass man ganz einfältig und klar prüft, wenn jemand wirklich beansprucht, heute Offenbarungen zu haben, inspiriert zu sein, dann ist er ein falscher Prophet. Es gibt immer auch zutreffende Weissagungen. Ja? Also manche Propheten fangen damit an, dass sie einfach Bibelworte weissagen. Das ist übrigens auch Betrug. Dann soll er sie doch als Verkündiger vorlesen und auslegen, anstatt zu sagen, der Herr hat mir gegeben und dann plappert er was von Jesaja nach. Ja? Das hat der Herr dem Jesaja gegeben, aber nicht dem Propheten. Ja? Aber dann kommen zum Teil Wahrsagungen und dann kommen die Irrtümer. Ja? Das war auch bei den Kasseler falschen Propheten so 1907. Die haben sich eingeführt, erstmal durch lauter Bibelworte. Das waren ja zwei Frauen, die Pfingstlerinnen, die da die Pfingstbewegung in die Gemeinschaftsbewegung reingebracht haben. Und dann haben sie angefangen, wahrzusagen und zu sagen, hier im Raum ist jemand, der ist Beamter und der hat Gelder unterschlagen. Dann stand er auf und sagte, ich bin's. Ja? Und dann kam der Nächste und dann kam noch mal einer und die Leute waren völlig von den Socken und waren völlig verwirrt und haben gesagt, ja, jetzt ist Gott gegenwärtig, jetzt wird Sünde aufgedeckt. Ja? Aber ihr Lieben, Sünde deckt auch der Satan auf, er ist der Verkläger. Ja? Die Frage ist, wird die Sünde aufgedeckt, um Lügenpropheten zu rechtfertigen, oder wird die Sünde aufgedeckt, um Menschen zur Buße zu leiten, zu Christus zu leiten? Ja? Diese Leute haben Wahrsagerei benutzt, um sich einzuführen, und dann hatten sie das Vertrauen der Leute, und dann kamen Irrtümer. Aber da waren die Leute schon kirre, da haben sie schon gedacht, hier ist der Geist Gottes und wenn ich dem jetzt kritisch gegenüberstehe, dann begehe ich die Sünde gegen den Heiligen Geist. Ja, so kam dieser Pfingstgeist überhaupt nach Deutschland und es war eben durch Frauen, die gelehrt und geweissagt haben, ja, ist klar, eigentlich schon mal ganz klar, dass das nicht von Gott sein kann. Ja? Genauso die ganze Pfingstbewegung, wie viele Frauen dort Apostelinnen waren, Lehrerinnen, Evangelistinnen, Predigerinnen, allein schon das muss einem nüchternen Christen zeigen, dass das falsche Propheten sein müssen, weil wenn sie echte Propheten wären, dann hätten sie 1. Timotheus 2, Vers 11 bis 15 beachtet und nicht missachtet. Ja? Aber solche nüchternen biblischen Maßstäbe legen wenige Charismatiker an, muss man leider sagen. Ja, ja. In der Praxis ist es dann so, dass oftmals Schulen der Prophetie angeboten werden, Kurse, wie man weissagen kann. Und das ist haarsträubend, wenn man sich das vorstellt. Ja, werde mal still und hör in dich hinein und die Stimme, die du dann hörst, die ist von Gott und dann sprich das mal aus und wenn du da irgendein Bild siehst und jeder sieht irgendwelche Bilder, wenn er genügend meditiert und in sich reinhorcht, das sage du und dann wird dir Gott schon weitere Worte geben. Fang einfach mal an. Ja? Glaubt ihr, dass irgendein Jesaja oder Jeremia so seinen prophetischen Dienst begonnen hat? Ihr Lieben, das ist Betrug. Ja? Und dann wird gesagt, ja, ist nicht so schlimm, wenn du was Falsches gesagt hast, das nächste Mal wird es besser. Ja? Aber das ist niemals etwas, was von einem echten Propheten gesagt werden könnte. Ja? Und so kommen Allgemeinplätze und Banalitäten. Ja? hier ist jemand, der ist gebunden. Naja gut, das kann ich in einem Raum mit 7 Christen sagen und ich habe eigentlich fast immer eine Trefferwahrscheinlichkeit. Ja? Das ist keine Weissagung. Ja? Und dann aber auch manchmal eben wirklich Hellseherei und dann wird es natürlich ernst, weil das kommt aus einer okkulten Quelle. Ja? Also das sind zum Beispiel so Dinge, wo man einfach sehr, sehr aufpassen muss. Und dann gibt es eben Prophetien, wenn man die biblisch nüchtern anschaut, dann zeigt sich ganz deutlich, wo sie herkommen. Ich lese mal eine Prophetie auf einem katholisch-charismatischen Kongress, wo angeblich ein Jesus gesagt hat, ich habe dich mit meiner Kraft gestärkt. Ich will meine Kirche, nämlich die katholische, erneuern. Ich will mein Volk zu einer neuen Einheit führen, das heißt zur Ökumene. Ich fordere dich auf, wende dich ab von unnützen Vergnügungen, habe Zeit für mich. Ich möchte euer Leben zutiefst verwandeln. Schaut auf mich. Ich bin immer noch anwesend in meiner Kirche, also in der katholischen. Das würde ich bestreiten. Ein neuer Ruf ergeht an euch. Ich schaffe mir aufs Neue ein Heer von Zeugen und führe mein Volk zusammen. Also das ist ganz deutlich, dass hier ein falscher Jesus redet, ja? Der die Leute auffordert, in die katholische Kirche tiefer reinzugehen. Das hat mich damals schon gewundert. Als Charismatiker war ich mal in der Schweiz bei einer Bruderschaft, da in Melchtal. Und da haben so irgendwelche Charismatiker gesagt, ja, seitdem ich den Geist empfangen habe, habe ich eine ganz neue Liebe zu Maria und die Eucharistie ist mir immer wichtiger geworden. Und da habe ich gedacht, Moment mal, also da kann eigentlich was nicht stimmen. Aber ich habe ja damals mir das Nachdenken verboten und habe da nicht weiter drüber nachgedacht. Aber das sind Dinge, wenn man nüchtern prüft, das kann nicht der Geist Gottes gewesen sein, der diese Prophetie gebracht hat. Und trotzdem ist es so, dass zum Beispiel, ich war ja bei JMS Altensteig, da einer von unseren Führern ganz begeistert war im Kreis charismatischer Leiter, waren dann auch katholische Charismatiker. Und er hat die als Brüder im Herrn bezeichnet und hat gesagt, die tun so tolle Wunder und Zeichen viel besser noch als wir. Und es ist ganz klar, dass die echt sind. Da hatte ich auch meine milden Zweifel damals, aber ich habe die auch weggeschoben. Ja? Aber wenn das der Geist Gottes würde niemals die Irrtümer der katholischen Kirche heiligen und bestätigen. Ja? Das muss ein falscher Geist sein, der da am Wirken ist. Ja? Und das sind eben so diese Dinge, wenn wir die ganz nüchtern prüfen, dann werden wir sehen, dass eben ganz viel Leid und Not auch entsteht, Verwirrung, falsche Führungen durch diese Propheten, wenn man auf diese Offenbarungen hört. Ich möchte es einfach nochmal aus meinem eigenen Beispiel und Erfahrungskreis erklären. Einmal war ich selber auch einer, der wirklich Lüge geweissagt hat aus dem eigenen Herzen. Da hatten wir eine todkranke junge Mutter, krebskrank, und die wurde dann in der Seelsorge durch die Mangel genommen. Da wurden Dämonen ausgetrieben, da war ich Gott sei Dank nicht dabei. Aber ich war auch einer von denen, die ihm geweissagt hat, so, der Herr sagt dir, du wirst nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn zu verkündigen. Ja, das war nett gemeint, aber es war eine Lüge. Und 3 oder 4 Wochen später starb diese Frau. Und diese ganzen falschen Prophetien haben sie daran gehindert, sich auf den Tod und den Heimgang vorzubereiten. Ja, sie wurde verwirrt, man hat ihnen gesagt, du wirst leben, du wirst gesund werden, und es war einfach eine falsche Prophetie. Ja? Also das sind Dinge, aber dann gab es auch zum Beispiel einen Fall, wo in unserem Haus ein Ehepaar war, pfingsterisches, die todunglücklich waren, wo die Frau gequält wurde von einem eigensinnigen und bösen Mann, der sie ganz, ganz schlecht behandelt hat. Und die hat mir auch mal gesagt, ja, sie wäre eigentlich ganz gern ledig geblieben und war eigentlich ganz glücklich, so wie sie war. Und dann kam die Prophetin in ihrer Pfingstgemeinde und hat gesagt, du bist dazu bestimmt, diesen Mann zu heiraten. Ja? Das war eine prophetisch vorbestimmte Ehe und die war die Hölle für diese Frau. Ja? Zum Schluss hat der Mann sie verlassen, wo sie sterbenskrank war, und ist irgendwo anders hingegangen. Aber der hat immer geredet von den Offenbarungen und Weissagungen, die er hat, ja. Und hat mich ganz giftig angeschaut, weil ich da kritisch war dagegen. Ja. Also das sind zum Beispiel so Schlaglichter mal aus der Praxis. Ja. Oder dass da geweissagt wurde irgendeiner jungen Frau, du wirst in die entferntesten Gegenden Asiens gehen und wirst Tausende von Leuten bekehren und große Wunder tun. Und ein paar Jahre später habe ich gehört, dass das eine Hausfrau mit 2 Kindern in der Nähe von Ludwigsburg ist, mit dem Eigenheim. Ja. Da war gar nichts davon wahr. Das hat sich alles nicht erfüllt. Das sind diese Lügenweissagungen. Und ja, wir können eigentlich noch ein paar Beispiele noch mehr bringen, aber ich will jetzt nicht zu viel sagen. Ich will nur noch mal hinweisen auf David Wilkerson und das Buch Die Vision. Das kennen nur die Älteren unter euch. Ja. Ich habe das damals verschlungen, als ich es bekam. Da war das noch relativ jung. Und da hat also dieser bekannte Pfingstler David Wilkerson eine Offenbarung von Gott empfangen und hat unglücklicherweise schriftlich 1973 zahlreiche Voraussagen getroffen, die der Geist Gottes ihm 100%, es kam vom Thronsaal Gottes, die Botschaft gegeben hat. Und das ist zum Beispiel, nur so ein paar Sachen draus zitieren. Ich sehe einen großen Rückschlag für die Bemühungen der Ökologen und Umweltschützer kommen. Es wird populär werden, die Erkenntnisse der Umweltschützer zu verharmlosen und sich gegen die von staatlicher Seite geplanten Verordnungen zum Umweltschutz zu wenden. Ich glaube, das Gegenteil ist unser Problem. Ne? Die USA werden in nicht allzu langer Zeit das tragischste Erdbeben ihrer Geschichte erleben. Hat nicht gestimmt. Die im nächsten Jahrzehnt kommenden drastischen Wetterveränderungen werden auch furchtbare Hagelwetter mit Körnern von unglaublicher Größe mit sich bringen. Große Eisbrocken werden vom Himmel fallen und starke Verwüstungen anrichten. Ja. Also mehr als ein Drittel der USA wird man in einigen Jahren zum Katastrophengebiet erklären müssen. Ja, 1973, 50 Jahre später kann man sagen, der war ein falscher Prophet. Und dabei war er noch einer von den Sympathischeren, ja, der eigentlich ernste Sachen gesagt hat und aufrichtig schien, aber er hat sich von dem falschen Geist vollkommen täuschen lassen. Ja? Also da müssen wir einfach ganz nüchtern sein. Wenn wir die Geister prüfen, dann merken wir, das ist Verführung. Das ist nicht aus dem Geist Gottes. Und das ist eben der Punkt, dass da ein falscher Jesus auch sich offenbart in diesen Offenbarungen, in diesen Visionen, die die Charismatiker haben. Auch da möchte ich ein Beispiel davon geben. Das ist von Merlin Carruthers, der so ein Buch geschrieben hat, Ich suchte stets das Abenteuer, ist auch schon ein älterer Charismatiker. Und der hat da eine Jesus-Vision beschrieben und da sagt er, Jesus kam zu mir und er kniete sich vor mir nieder und legte seinen Kopf auf meine Schenkel und sagte mir, ich will nicht dich gebrauchen, sondern ich will, dass du mich gebrauchst. So, und jetzt können wir das mal prüfen und vergleichen das mal mit Offenbarung 1, ja, mit der echten Christusvision, die der Apostel Johannes hatte. Und dann merken wir, das ist eine spiritistische Fälschung. Das ist ein falscher Jesus. Das ist ein Truggebilde. Oder Kenneth Hagin hat eine Vision gehabt, wo er den Teufel gesehen hat und hat Jesus gesehen und hat dann, wurde vom Teufel angegriffen, hat Jesus praktisch angerufen, hat gesagt, hilf mir. Und dann sagt dieser falsche Jesus, ich kann dir nicht helfen. Du musst es selber tun. Ja? Die Bibel sagt aber, er ist zur Rechten Gottes und Engel und Mächte und Gewalten sind ihm unterworfen. Oder? Ja? Also man muss nur mal genauer hinschauen, das wirklich von der Schrift her prüfen, dann merkt man das Dämonische, das Zerrbild, das Betrügerische in diesen Prophetenvisionen, die wir da haben. Eine kurze Sache auch noch am Schluss. Könnte ich viel sagen über falsche Propheten, die sich entlarvt haben, weil sie in Sünde gelebt haben. Aber Paul Kane ist ein Musterbeispiel, ist ja ein bekannter Prophet aus den Kansas City Prophets, war jahrzehntelang ganz hoch im Kurs, einer der gesalbtesten Propheten, die es überhaupt gab. Und auch selbst so Leute wie Bill Johnson von Bethel Church haben ihn also hochgeschätzt. Und dieser Paul Kane wurde irgendwann mal von seinen Kansas City Kollegen mit Gemeindezucht belegt. Und da hat sich herausgestellt, dass er, während er so geweissagt hat und Lobpreis geleitet hat und gesalbt war, in Anführungsstrichen, mit dem falschen Geist, dass er jahrelang in Homosexualität und Alkoholismus gelebt hat. Ja? Und das sind zum Beispiel so Dinge. Ja? Der Geist Gottes, der wahre Geist Gottes, wird niemals sich mächtig offenbaren und Kraftwirkungen wirken durch einen Menschen, der in unbereinigter Sünde lebt. Das ist etwas, was mir zum Beispiel damals geholfen hat, aus der Charismatik rauszukommen, weil ich gemerkt habe, das kann nicht der Geist Gottes sein, der in unserem örtlichen Propheten gewirkt hat, ja, der gleichzeitig in moralischer Sünde gelebt hat. Ja. Aber das sind Leute oft blind. Dieser Mann war ganz angesehen. Und dann ist die Frage ja, aus was für einem Geist hat er eigentlich die ganzen Sachen gemacht, die ganzen 10 Jahre oder so, wo er gefeiert wurde. Und alle haben ihn ja bestätigt, die großen Propheten. Wenn sie wirklich selber geistbegabt gewesen wären, hätten sie es ja merken müssen, dass der ein Heuchler ist und ein Doppelleben lebt, oder? Ja, bei anderen können sie irgendwelche hellseherische Erkenntnisworte über Sünden aussprechen und ihren eigenen Kollegen merken sie nicht, dass der bis über beide Ohren in Sünde steckt, ja. Also wenn man das mal ganz nüchtern prüft, dann muss man sagen, das kann nicht der Geist Gottes sein, der hier wirkt. Ja? Das muss ein falscher Geist sein. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Und am Schluss möchte ich einfach noch mal deutlich machen, wir brauchen keine Neuoffenbarung, weil wir in dem Wort Gottes alles haben, was wir für die Endzeit benötigen. Wir brauchen keine neuen Propheten, die uns sagen, was die neueste Bewegung Gottes in Australien oder Europa ist und dabei lauter Schwindel hervorbringen. Sondern wir wissen eines, die Welt liegt in dem Bösen, die Welt wird immer böser, der Abfall ist angesagt, die Gesetzlosigkeit ist angesagt, haben wir ja gelesen, Matthäus 24. Und die Gemeinde Jesu Christi hat einen Auftrag, dem Herrn treu zu bleiben, das Evangelium weiter zu verkündigen und das Wort Gottes auf den Leuchter zu stellen. Wir sind die Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und dieses inspirierte Wort reicht aus. Ich möchte mal lesen aus 2. Timotheus 3, finde ich so wichtig, den Zusammenhang auch. Diese Inspirationsstelle ab Vers 14 wird ja oft gelesen, aber Vers 13 lese ich mal dazu. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung, durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Ihr Lieben, da finden wir eine ganz klare Wahrheit. Böse Menschen und Betrüger werden es immer schlimmer treiben. Das erleben wir heute. Aber, bleibe in dem inspirierten Wort, bleibe in der Heiligen Schrift. Und hier wird ganz deutlich gesagt, die Heilige Schrift enthält alles, was wir brauchen, damit der Mensch Gottes völlig zugerüstet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wir brauchen kein hörendes Gebet, wir brauchen keine Vision, keine Dämonenaustreibung, wir brauchen keine Propheten, sondern wir brauchen das Wort Gottes, das wir anwenden dürfen unter der Leitung des Geistes auf unsere Lebensumstände, so wie der Herr uns lehrt. Und dieses Wort zu verkündigen und zu bezeugen, das ist unsere Aufgabe. Dort haben wir ein ganz klares Licht und das zeigt ja die zweite Inspirationsstelle, die ich auch noch kurz anführen möchte. 2. Petrus 1, da lesen wir auch etwas, Vers 19. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung oder Prophetie der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Also das ist unser Licht in der Endzeit. Nicht irgendwelche neuen Prophetenbotschaften, sondern das inspirierte, geschriebene Wort, das wirklich von heiligen Menschen Gottes geredet wurde, wo Gott sein Siegel draufgelegt hat. Daran sollen wir uns halten und dann kommen wir auch zum Ziel in der Endzeit. Amen.